wollen wir uns mit einigen grundsätzlichen Dingen beschäftigen, betreffend die Bibelsprachen. Die Bibel ist ja geschrieben worden in Hebräisch, der größte Teil des Alten Testaments, Aramäisch, ein paar kleinere Teile im Alten Testament und Griechisch, das ganze Neue Testament. Also wir wollen uns etwas mit den Bibelsprachen beschäftigen und mit den Sprachen der Welt überhaupt. Als erstes muss vor uns stehen, wenn es um die Bibel geht, dass Gott der Bibel, ein Gott ist, der spricht. Der Hebräerbrief beginnt ja so eindrücklich, ohne Nennung des Autors, ohne Nennung der Adressaten, beginnt er mit dem Gott, der gesprochen hat. Auf Griechisch übrigens besonders eindrücklich die Sprache. Man hat fünfmal ein Pi, einen Stabreim in diesem ersten Vers. Fünfmal diesen Explosivlaut Pi, Polymeros, Kai, Polytropos, Palai und so weiter. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Gott ist ein Gott, der gesprochen hat. Der Sohn Gottes wird in Johannes 1, Vers 1 sogar genannt das Wort, der Logos. Und das zeigt uns, dass Sprache und Kommunikation zum Wesen Gottes gehört. Die Bibel zeigt uns auch, dass es von Ewigkeit her eine Kommunikation in der Gottheit gegeben hat. In Titus 1 heißt es, wenn Paulus spricht über die Erkenntnis der Wahrheit und über das ewige Leben, Titus 1, Vers 2, dann heißt es dort, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Vor ewigen Zeiten hat Gott etwas versprochen, verheißen. Zu wem hat er dann gesprochen? Menschen hat es keine gegeben? Keine Engel? Zu wem hat er dann gesprochen? Wem hat er das verheißen? Nun, Gott, der Vater, hat seinem Sohn versprochen, den Menschen, die Erlösung in Christus erlangen werden, das ewige Leben zu schenken. Also Kommunikation, Sprechen in der Gottheit von Ewigkeit her. In Hiob 15, Vers 8, ganz auf der gleichen Linie, wird ironisch die Frage gestellt, Eliphas fragt Hiob, hast du im geheimen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Dieser geheime Rat Gottes ist sehr interessant. Nun, die Bibel ist Gottes Wort, und zwar in schriftlicher Form fixiert. Da müssen wir die klassische Inspirationsstelle aufschlagen. 2. Timotheus 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift oder die ganze Schrift ist von Gott eingegeben oder ist von Gott inspiriert. Nun, der Gedanke ist ja bekannt, dass die Bibelschreiber inspiriert waren. Aber das steht hier nicht. Hier steht nichts von Bibelschreibern, sondern es steht, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Also das Geschriebene ist inspiriert. Wenn wir sagen, die Bibelschreiber waren inspiriert, dann ist das richtig. Davon spricht 2. Petrus 1, Vers 20. Aber dann könnte man immer noch denken, die Schreiber haben dann irgendwie doch noch Fehler begangen, wenn sie das aufgeschrieben haben oder vielleicht eigene Ideen hineingebracht. Und darum, dieser Vers geht darüber hinaus. Er sagt, die Schrift, das, was geschrieben ist in der Bibel, das ist von Gott inspiriert. Also das Geschriebene ist Gottes direkte Rede an uns. Das Wort auf Griechisch für eingegeben oder inspiriert heißt Theopneustos, Gott gehaucht, wörtlich. Es ist ja so, wenn ich spreche, dann wird der ganze Luftkanal hier aktiviert. Ohne dieses Hauchen wäre Sprechen gar nicht möglich. Man kann es ja ausprobieren, wenn man sich da mal ein bisschen zudrückt und dann versucht zu sprechen. Also Gott gehaucht heißt, Gott spricht in der Schrift. Es ist Gottes direkte Rede an uns. Aber eben das, was geschrieben ist, das ist also eine ganz wichtige Stelle, die wirklich deutlich macht, dass die Bibel nicht Gottes Wort enthält, wie das die Neoorthodoxen, Karl Barth und so, verkündigt haben, die eigentlich weder neu noch orthodox waren, aber man nennt sie doch Neoorthodox. Die haben gesagt, die Bibel enthält Gottes Wort. Und das ist dann ihre Lehre. Die Bibel ist Gottes Wort. In schriftlicher Form fixiert. Und wie gesagt, Gott hat gewählt das Hebräische, das Aramäische, eine verwandte semitische Sprache, und das Griechische. Nun ist auch wichtig zu sehen, als nächster Punkt, Gott ist der Urheber der menschlichen Sprachen. In 1. Mose 2 sehen wir, wie Gott Adam erschaffen hat, und zwar so, dass er von Anfang an fähig war, Sprache zu verstehen. Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihm Gebote gegeben, Anweisungen. Und Adam war von Anfang an fähig zu sprechen. Sprachverständnis und Sprachfähigkeit war von Anfang da. Adam wurde nicht als Baby erschaffen, sondern als erwachsener, heiratsfähiger Mann. Die menschliche Sprache ist Gottes Schöpfungswerk. Und später finden wir in 1. Mose 11 die Geschichte von der Sprachenverwirrung in Babel. Und auch dort ist Gott der Urheber der Sprachen. Es gibt heute etwa 6500 verschiedene Sprachen weltweit, ohne die Dialekte mitzuzählen. Aber es ist klar, Gott hat nicht diese 6500 Sprachen damals erschaffen, sondern er hat Grundsprachen, diesen Ursippen in Babel, eingegeben. Man kann nämlich die 6500 Sprachen in Sprachstämme einteilen. Ein Sprachstamm umfasst die Sprachen, die untereinander auf allen Ebenen, also nicht nur bei den Wörtern, im Vokabular, sondern auch in der Grammatik, in allen Ebenen Verwandtschaft aufzeigen. Die werden in einen Sprachstamm untergebracht. Zum Beispiel Deutsch, also das, was ich im Moment versuche zu sprechen, gehört zu den indogermanischen Sprachen. Aber Hebräisch gehört zu einem anderen Sprachstamm, zu den semitischen Sprachen. Das heißt, Sprachen in diesem Stamm und in diesem Stamm sind miteinander überhaupt nicht verwandt. Es kann natürlich Austausch gegeben haben von Wörtern. Zum Beispiel sagt man auf Deutsch, einer Kneipe sagt man Beiz. Das kommt aus dem Hebräischen, Bayit. Über die Studentensprache ist das hineingekommen. Aber das hat mit Verwandtschaft nichts zu tun, das hat zu tun mit Austausch. Und so kann man die Sprachen der Welt in vielleicht 50 bis 100 verschiedene Sprachstämme unterteilen. Und so hat Gott also in Babel Ursprachen erschaffen. Nicht unbedingt eine Sprache pro Sprachstamm. Es kann auch sein, dass er mehrere Grundsprachen innerhalb von einem Sprachstamm erschaffen hat. Und von denen leiten sich alle heutigen Sprachen her. Es ist ja bekannt, aus dem Latein leitet sich her Französisch, Italienisch, Spanisch, Rätoromanisch und so weiter. Geht alles eindeutig auf das Lateinische zurück. Aber Gott hat die Grundsprachen erschaffen und sie da in Babel, diesen Sippen, bei der Verwirrung eingegeben. Und zwar hat Gott die Sprachen so erschaffen, dass sie in der Lage sein sollten, zu allen Zeiten Träger des Wortes Gottes zu werden. Das ist nun wieder ganz wichtig. Und zwar aus dem Grund. Wieder die Neo-Orthodoxen mit Karl Barth. Die haben die Behauptung aufgestellt, und das schreibt Barth in seiner Dogmatik, die Bibel kann nicht das unfehlbare Wort Gottes sein, denn sie ist ja in menschlichen Sprachen geschrieben. Und alles, was menschlich ist, ist ja eben mangelhaft, irrtümlich, mit Irrtum behaftet. Nun, der Denkfehler ist der, die menschlichen Sprachen sind eigentlich göttliche Sprachen. Nicht der Mensch hat die Sprache erschaffen. Ich habe das ja in meiner Magisterarbeit, ich habe das hier unten zitiert bei Fußnote 1, Ursprung und Entwicklung der Sprachen. Das wird vielleicht dieses Jahr herauskommen bei Wort und Wissen. Habe ich gezeigt, wie man effektiv von der Sprachwissenschaft her zeigen kann, dass der Mensch nie in der Lage gewesen ist, die Sprachen selbst zu erschaffen. Sondern, dass es ganz klare Beweise gibt, dass sie Gottes Werk sind. Also die menschlichen Sprachen sind Gottes Sprachen und Gott hat die menschlichen Sprachen so erschaffen, dass sie fähig sein sollten, Träger des Wortes Gottes zu werden. Es ist allerdings so, dass im Lauf der Zeit schleifen die Sprachen sich ab. Oder besser gesagt, wir schleifen die Sprachen ab. Zum Beispiel im Schweizerdeutschen, da hat man noch im 19. Jahrhundert hat man ein Imperfekt gekannt. Da sagte man, I was? Im Bödeli-Deutsch bei Interlaken. I was für ich war, das kann man heute nicht mehr sagen. Heute sagt man nur noch, I bin sie. Das Imperfekt ist weggefallen, ersatzlos gestrichen. Und darum, da bekommen wir Hühnerhaut, wenn Deutsche versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Und dann führen sie das Imperfekt wieder ein. Das ist unerträglich. Also die müssen das nicht versuchen. Die müssen einfach das Perfekt brauchen. Ich bin gewesen, dann müssen sie sagen, ich bin sie und dann verstehen wir das. Also, so werden die Sprachen abgeschliffen, sie verlieren. Also das Schweizerdeutsche hat viel stärkeren Abschliff erlitten als das Hochdeutsche. Und dennoch ist das Schweizerdeutsch mit Reparationsmechanismen wie alle Sprachen versehen worden, dass man das, was man verliert, wieder auf andere Weise ausdrücken kann, sodass zu allen Zeiten jede Sprache voll in der Lage ist, Träger des Wortes Gottes zu sein. Ein ganz wichtiges Prinzip. Also es gibt keine degenerierten, primitiven Sprachen. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Im 19. Jahrhundert haben die Evolutionisten gemeint, die Wilden, wie sie nannten, die Primitiven, die haben wahrscheinlich gar keine richtige Sprachen. Bis man dann eben diese Sprachen untersucht hat und gesehen hat, dass sie zum Teil sogar komplexer sind als europäische Sprachen. Zum Beispiel das Aymara, eine Indianersprache in Südamerika, die besitzt Zehntausende von verschiedenen Verbformen. Also unglaublich, nichts von primitiv. Man hat auf der ganzen Welt keine einzige primitive Sprache gefunden. Und auch das Schweizerdeutsche, obwohl es einiges verloren hat, ist keine primitive Sprache, sondern in der Lage, man kann die Bibel auf Schweizerdeutsch übersetzen, ist auch gemacht worden, es funktioniert, ist in der Lage, Träger des Wortes Gottes zu sein. Gott hat die Sprachen also geschaffen und auch mit Reparationsmechanismen versehen, sodass sie auch im 21. Jahrhundert fähig sind, Gottes Wort zu vermitteln. Das ist wichtig. Aber dritter Punkt, die Sprachen sind verwirrt. 1. Mose 11, Vers 8. Nun, hier müssen wir uns fragen, was heißt das eigentlich verwirrt? Viele stellen sich das so vor, da war eine Ursprache und da wurde das ein bisschen, die einen haben das ein bisschen abgeändert und die anderen hatten wieder etwas Abgeändertes gesprochen. Nein, wie gesagt, Gott hat ganz neue Sprachen eingegeben. Die Verwirrung zeigt sich so. Es gibt keine Sprache, keine zwei Sprachen, die miteinander deckungsgleich wären. Und zwar in allen Bereichen der Grammatik. Zum Beispiel Phonologie. Die Laute. Die Laute im Schweizerdeutschen sind anders als im Hochdeutschen. Und da, obwohl die Sprachen engstens verwandt sind sogar, die sind ja aus dem gleichen Sprachstamm. Zum Beispiel in Deutschland hat man Mühe, unser Kuchikästli nachzumachen. Eben dieser typische raue Laut, das kann man nicht nachvollziehen, das klingt vielleicht barbarisch, ist es aber nicht. Aber der Lautstand ist in jeder Sprache wieder anders. Das macht ja auch Mühe, wenn man eine andere Sprache lernt. Dann aber auch die Morphologie, das heißt, wie die Wörter zusammengesetzt und gebildet werden. Zum Beispiel, wenn wir eine Geschichte erzählen auf Schweizerdeutsch, nein, auf Hochdeutsch, dann brauchen wir das Imperfekt. Ich ging in den Wald, sah einen schönen Baum und schlug ihn um. Das ist die normale Erzählform. Jetzt im Französischen würde man das nicht so machen. Würde man nicht das Imperfekt benutzen. Denn das Imperfekt würde bedeuten, j'allais à la forêt, würde bedeuten, ich ging immer wieder in den Wald. Und ich sah immer wieder einen Baum und schlug ihn immer wieder um. Das Imperfekt hat eine ganz andere Bedeutung. Und darum braucht man, wenn man so das schriftlich eine Geschichte aufschreibt, dann braucht man das passé simple. Das bedeutet, eine Handlung, punktuell, eine nach der anderen, ist so und so geschehen. Und so kann man das natürlich noch viel eindrücklicher zeigen, wenn man das Hebräische vergleicht mit dem Hochdeutschen. Dort sind diese Unterschiede noch viel frappanter. Da ist man ja völlig verwirrt, wenn man erfährt, dass, wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, Echye Asher Echye, dann kann man das übersetzen mit ich war, der ich war. Ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder man kann übersetzen, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. Oder man kann übersetzen, ich werde sein, der ich war, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und zwar, weil das System der Verben und der Zeitstufen ist im Hebräischen ganz anders geregelt. Aber darum kann man damit sehr schön aussagen, Echye Asher Echye heißt, ich bin der unwandelbare Gott. Ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder wie Johannes das sagt in Offenbarung 1, nennt er Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist der unwandelbare. Das kann man auf Hebräisch sehr schön aussagen. Aber trotzdem werden im Hebräischen die Zeiten unterschieden. Nun macht das einfach auf andere Arten. Aber damit will ich zeigen, eben die Sprachen sind gegeneinander verwirrt. Man kann sie nicht als deckungsgleich betrachten. Aber wichtig ist, man kann mit jeder Sprache jeden beliebigen Gedanken ausdrücken. Gut, zum Teil braucht man dann in einer Sprache vielleicht etwas mehr Raum, aber es ist prinzipiell möglich, jeden Gedanken auszudrücken. Und wenn einem Wörter fehlen, dann kann man neue Wörter kreieren. Weil Gott hat die Sprachen als offene Systeme erschaffen. Adam musste ja allen Tieren Namen geben. Diesen kreativen, Auftrag, diesen Kulturauftrag bekam Adam am Tag seiner Erschaffung. Er hat ein fixfertiges Sprachsystem bekommen, aber hatte den Auftrag, das Vokabular künstlich zu erweitern. Und so können wir, und das wird ja tagtäglich gemacht, so werden die Sprachen erweitert. Und wenn man also ein Wort nicht hat, dann kann man es sich schaffen. Zum Beispiel Luther hatte Probleme, ein Wort zu finden, um Mysterion zu übersetzen, Geheimnis, im Neuen Testament. Und da hat er sich überlegt, wie soll ich das tun? Da hat er das Wort Geheimnis geschaffen. Und zwar ist er ausgegangen vom Heim. Und im Heim gibt es Dinge, die weiß niemand anders als die Eingeweihten. Oder zum Beispiel, das Baby ist 3 Wochen alt im Mutterleib. Das weiß niemand, geht auch niemand etwas an, aber die Kinder dürfen es dann als Erste wissen. Die sind dann eben ein Geheimnis eingeweiht. Und dann hat er als Vorsilbe für etwas Kollektives, Umfassendes, die Vorsilbe G genommen. Oder? Wir haben das in Gemeinde, das da, wo man etwas gemeinsam hat. Aber viele Dinge, da hat man diesen Kollektiv, diese Kollektivvorspann G und dann diese Schlusssilbe Nis. Dann hat das Wort Geheimnis gegeben. Kann man also schaffen. Und das muss man natürlich auch heute, wenn man je nachdem in eingeborenen Sprachen übersetzt, gibt es für gewisse Begriffe, fehlt einem etwas, dann schafft man die Ausdrücke. Das geht. Weil alle Sprachen sind offene Systeme, die so erweitert werden können, kreativ. Auch die Wortbedeutung ist im Querstand. Die Sprachen sind verwirrt untereinander. Zum Beispiel, wenn man sagen will, er übersetzte einen Text. Da kann man natürlich das gleiche Wort übersetzen benutzen, das man auch benutzt, wenn man über einen Fluss hinübersetzt. Er setzte über den Fluss, ja. Aber wenn man dann das französische traduire benutzen will, in beiden Fällen, merkt man, da kommt man dann auf Irrwege. Denn traduire geht nur beim Übersetzen eines Textes, aber nicht beim Übersetzen über den Fluss. Und so sind auch die Wörter nicht deckungsgleich. Ein einzelnes Wort hat immer eine Bedeutungsbreite, aber man wird kaum in einer Sprache ein anderes Wort finden, das genau hundertprozentig sich deckt. Und darum muss man beim Übersetzen immer sich überlegen, wenn im Deutschen dieses Wort steht, dann muss ich in der anderen Sprache ein Wort suchen, das genau jetzt um das, wo es im Speziellen geht, das ausdrücken kann. Aber die Wörter selber sind nicht hundertprozentig deckungsgleich. Und da wird nun deutlich, warum es zum Beispiel nicht geht, konkordant zu übersetzen. Heute spricht niemand mehr davon, aber vor Jahren hat man sich so das Ideal vorgestellt. Eine konkordante Übersetzung ist eine Übersetzung, die jedes griechische Wort im Neuen Testament durch das gleiche deutsche Wort übersetzt. Dann weiß man immer an jeder Stelle, welches griechische Wort da steht. Aber das geht nicht, denn ein griechisches Wort passt vielleicht die Bedeutung in einem Zusammenhang mit einem deutschen Wort überein, aber in einem anderen Zusammenhang hat das griechische Wort eine andere Nuance und man braucht auf Deutsch ein anderes Wort, um dieses hier wiedergeben zu können. Und so ist es zum Beispiel auch mit den Zeitformen im Griechischen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten auszudrücken, ob eine Handlung fortdauernd ist. Gibt es bestimmte Zeitformen. Oder ob die Handlung nur punktuell ist, so gesehen wird. Oder ob die Handlung punktuell ist und sie führte aber zu einem Ergebnis, das heute vorliegt. Diese drei Möglichkeiten hat man im Griechischen. Aber haben wir auf Deutsch nicht. Ich gebe ein Beispiel. Johannes 6, Vers 51. In der Mitte. Der Herr Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und jetzt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Die Zeitform für Essen hier ist im Griechischen die punktuelle. Also wer den Akt des Essens einmal vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also hier wird gezeigt, was Bekehrung ist. Wer sich wirklich bekehrt, nicht nur schmeckt, sondern den Herrn Jesus als Retter aufnimmt, er wird leben in Ewigkeit. Das gibt Heilssicherheit. Nun, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Auf Deutsch klingt das genau gleich. Aber hier benutzt Johannes eine andere Zeitform. Und zwar benutzt er eine Zeitform, die bedeutet etwas Fortdauerndes oder Wiederholtes. Jetzt müssen wir, wenn wir das genau ausdrücken wollen, auf Deutsch sehr künstlich sagen, wer immer wieder mein Fleisch isst und immer wieder mein Blut trinkt, hat fortdauernd ewiges Leben. Hat ewiges Leben. Da geht es nicht um die Bekehrung, sondern da geht es um jemand, der hat bereits das ewige Leben. Als gegenwärtigen Besitz. Wer das hat, der zeigt das, indem er sich dauernd von Jesus Christus als Heiland nährt. Seine Person ist seine Nahrung für den inneren Menschen. Also da haben wir Vers 51 die Bekehrung und Vers 54 haben wir das normale Glaubensleben. Das heißt nämlich nicht, wer mein Fleisch isst, bekommt ewiges Leben, sondern hat ewiges Leben. Das ist etwas anderes. Nun, wie gesagt, wir haben diese Zeitformen nicht auf Deutsch, aber wir können das umschreiben. Ich habe es jetzt doch auf Deutsch den Gedanken ausdrücken können. Natürlich ist das jetzt ein Problem beim Übersetzen. Soll man diese Nuancen immer in der Übersetzung direkt einfließen lassen und es wirkt etwas künstlich, oder? Mit immer wieder oder einmal, wenn man das jedes Mal so ausdrücken muss. Und so ist das üblich geworden, man übersetzt so, wie ich das jetzt zum Beispiel gelesen habe, und macht in Fußnoten solche Nuancen klar oder in Bibelkommentaren. Da kann man natürlich auch noch eben erklären, hier geht es um die Bekehrung, hier geht es um das Glaubensleben, aber das geht über die Übersetzung weit hinaus. Da sehen wir schon mal, es ist ein Unterschied zwischen einem Bibelkommentar und einer Bibelübersetzung. Das ist nicht das Gleiche. Das ist aber noch ein Punkt, auf den kommen wir zurück. Also man kann zwar alles ausdrücken in jeder Sprache, aber die Mittel dazu sind anders. Und zum Teil hat eine Sprache auf diesem Gebiet gewisse Vorteile, Einfachheiten und im anderen Fall auf diesem Gebiet. Jetzt gehen wir zu einem nächsten Hauptpunkt. Übersetzen, aber wie? Heute unterscheidet man zwei Übersetzungsideale. Eine wörtliche Übersetzung im Gegensatz zu einer dynamischen Übersetzung. Oder man nennt sie auch äquivalente Übersetzung oder dynamisch äquivalente Übersetzung. Das ist alles das Gleiche. Ich erkläre. Bei der wörtlichen Übersetzung versucht man sich so nahe wie möglich an die äußere Form des Grundtextes zu halten. Bei der dynamischen Übersetzung versucht man, den Inhalt aus der äußeren Form der Ursprungssprache herauszunehmen und in die äußere Form der Zielsprache einzugießen. Also ich erkläre das in anderen Worten. Bei der wörtlichen Übersetzung versucht man, wenn es geht, für ein Wort im Grundtext möglichst auch ein Wort zu finden in der Zielsprache. Soweit das geht. Aber wenn man da allzu weit treiben würde, dann wird das natürlich unverständlich. So ein Beispiel für eine deutlich über das Maß hinausgehende wörtliche Übersetzung ist die Übersetzung von Buber. Und zwar ist es bei ihm so wichtig, an die äußere Form heranzugehen, dass er versucht, sogar etwas vom Klang der Ursprungssprache wiederzugeben. 1. Mose 1, Vers 1. Das ist noch einfach. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Eben, das ist recht wörtlich übersetzt. Wobei man auch da wieder sagen muss, auf Hebräisch, Bereshit, im Anfang ist ein Wort. Ja, aber es gibt auf Deutsch nicht ein Wort, das heißt im Anfang. Ja, so brauchen wir schon mal zwei Wörter. Also ist, so wörtlich ist es auch wieder nicht. Ja, es braucht schon zwei Wörter. Aber dann ist für jedes Wort ein Wort gebraucht in der Übersetzung. Allerdings, es gibt zwei Wörter, die sind dann überhaupt nicht übersetzt. Als Wörter. Weil den Himmel und die Erde, im Hebräischen gibt es ein Wort, et, das bedeutet, das nächste Wort, das kommt, steht im Akkusativ. Das ist natürlich unübersetzbar, weil es auf Deutsch nicht ein Wort gibt, das bedeutet, das nächste Wort, das kommt, das steht im Akkusativ. Also das ist natürlich nicht wörtlich übersetzt, aber im sinngemäß, et hashamayim, Hashemayim heißt der Himmel, haben wir dann übersetzt mit den Himmel. Aber ein Wort fehlt, ja, in der Übersetzung. Und fehlt doch nicht. Und das Gleiche nochmals, und die Erde. Aber dann geht Buber weiter. Auf Hebräisch heißt es, Veha'aretz haita tohu wavohu. Das klingt schön, ja? Also macht ihr, die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Und versucht das auch wiederzugeben. Aber wobei natürlich zu sagen ist, es ist nicht ganz genau dieser Gedanke, Tohu Wavohu, mit Irren und Wirren. Es sind da noch andere Gedanken drin. Aber es ist der Versuch, ganz nah heranzugehen und da sogar neue Wörter zu kreieren. Das hat es im Deutschen noch nie gegeben. Aber der deutsche Jude Buber hat dafür neue Wörter kreiert. Und das macht er natürlich sehr oft. Und das macht eine Übersetzung natürlich sehr schwerfällig. Wenn zu viele neue Wörter kreiert werden, was gar nicht unbedingt nötig wäre, man kann nämlich auch übersetzen, und die Erde war wüst und leer. Dann versteht man das noch ein bisschen besser auf Deutsch. Also da einfach ein Beispiel, um zu zeigen, was heißt wörtliche Übersetzung. Es ist eine Annäherung an die äußere Form der Ursprache. Bei der dynamischen Übersetzung geht man davon aus. Wir sind auf der einen Seite des Flusses. Da ist ein Koffer, wo man sagt sich, auf der anderen Seite gibt es auch einen Koffer. Aber der hat eine ganz andere Form, eine ganz andere Farbe. Jetzt machen wir da den Koffer auf und nehmen den ganzen Inhalt heraus. Gehen mit einem Boot, setzen wir über den Fluss. Das Wortspiel kann man natürlich jetzt nur auf Deutsch machen, nicht auf Französisch. Gehen wir über den Fluss, bringen das rüber und stecken das in den neuen Koffer. Also, der dynamische Übersetzer sagt, ich überlege mir mal zuerst bei jedem Vers, was bedeutet dieser, was will dieser Vers aussagen? Und jetzt nehme ich alle diese Gedanken und versuche das, was auf Hebräisch ausgedrückt worden ist, auf Deutsch zu sagen, so wie man heute spricht. Der Inhalt soll genau der gleiche sein, nur die äußere Form der Koffer ändert sich. Gut. Das tönt natürlich alles sehr schön und einleuchtend. Aber unser nächster Punkt zeigt, oder die nächsten Punkte zeigen, es gibt da auch manche Probleme. Zunächst müssen wir mal sehen, zwischen diesen Idealen, wörtlich oder dynamisch, gibt es alle möglichen Abstufungen. Das heißt, von der Martin-Buber-Übersetzung über die Elberfelder bis zur Guten Nachricht. Hoffnung für alle und neue Genfer-Übersetzung. Die sind ja nicht alle gleich. Also man kann sagen, Buber ist in mancher Hinsicht viel wörtlicher als die Elberfelder. Nicht unbedingt genauer, sondern versucht noch mehr die äußere Form irgendwie reinzukriegen und manchmal auf Kosten des exakten Inhalts. Also es gibt da, zwischen diesen Idealen gibt es eine ganze Bandbreite, eine ganze Abstufung. Zum Beispiel die Schlachterübersetzung ist auch eine wörtliche Übersetzung, aber nicht so wörtlich wie die Elberfelder Übersetzung. Also so müssen wir sehen, es gibt da eine ganze Reihe von Abstufungen, von einem Extrem bis zum anderen Extrem. Und innerhalb einer Übersetzung ist es auch unterschiedlich. Manchmal sind gewisse Versen in einer dynamischen Übersetzung so extrem dynamisch und andere sind eigentlich recht wörtlich, könnte man sagen. Und so kann es auch sein, in einer wörtlichen Übersetzung kann es zwischendurch mal sein, weil es ein so typisch hebräischer Ausdruck ist, da versteht niemand, ist dann doch plötzlich etwas dynamischer wiedergegeben. Oder wie zum Beispiel, auf Englisch sagt man, wenn es richtig regnet, aus Kübeln gießt, dann sagt man, es regnet Katzen und Hunde. Nun, kein Elberfelder Übersetzer hätte eine solche Stelle übersetzt mit es regnet Katzen und Hunde. Sondern die Elberfelder würden in diesem Fall auch übersetzen, es regnete sintflutartig oder irgendwie so. Denn das ist ein Ausdruck, den versteht man sowieso überhaupt nicht in der Zielsprache. Und die Elberfelder würden in einem solchen Fall wörtlich noch in der Fußnote hinschreiben, dass man sich eben so und so auf Hebräisch ausdrückt. Also ist das klar bis dahin. Es gibt zwischen den beiden Idealen alle möglichen Abstufungen. Und innerhalb einer Übersetzung ist auch nicht jeder Vers genau gleich dem Ideal entsprechend. Nun müssen wir noch Folgendes sehen. Der Vorteil der wörtlichen Übersetzung. Durch eine wörtliche Übersetzung können Gedanken im Text übermittelt werden, die das Verständnis des Übersetzers übersteigen. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir als gläubige Menschen die Bibel vollständig verstehen. Das gibt es ja niemand. Und nun, wenn ich die Bibel wörtlich übersetze, und in einem Vers gewisse Dinge gar nicht sehe, was das noch zusätzlich für Bedeutungen haben kann, kann das durch eine wörtliche Übersetzung trotzdem rüberkommen, das, was ich als Übersetzer gar nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite, bei der dynamischen Übersetzung, da kommt nur das hinüber, was der Übersetzer verstanden hat. Beziehungsweise verstanden zu haben meint. Das ist klar. Also mehr kommt bestimmt nicht rüber. Es kommt nur das rüber, was er verstanden hat oder in einer bestimmten Weise verstanden hat. Also da sehen wir, wo Probleme und Vorteile zu sehen sind. Natürlich ist es so, bei einer wörtlichen Übersetzung kann es sein, dass es so wörtlich übersetzt ist, dass schließlich der Leser in der Zielsprache das gar nicht richtig versteht. Irgendwie zu fremdartig ausgedrückt. Es kommt dann nicht unbedingt über den Fluss hinüber. Der Vorteil bei der dynamischen Übersetzung ist, sie ist für den Leser zumeist sehr gut verständlich. ließ sich flüssig, sofort eingängig. Aber eben, es ist fraglich, ob das, was hinübergekommen ist, wirklich das ist, was auf der anderen Seite des Flusses war. Also wir haben zwei Probleme. Entweder kommt nicht alles rüber, weil man nicht alles eingepackt hat auf der anderen Seite, oder man bringt es bis in die Flussmitte und dort verschwindet es. Ja? Das sind beide Möglichkeiten. Das unerreichbare Ideal der dynamischen Übersetzung ist dies. Wenn man so theoretische Abhandlungen darüber liest, dann wird gesagt, die Übersetzung soll beim Leser die gleichen, das heißt eben äquivalent, die gleichen entsprechenden Reaktionen, Eindrücke erwecken, wie bei den ersten Lesern des Urtextes. Das will man. Man will also, dass der gleiche direkte Eindruck kommt wie ursprünglich. Nun, da muss man sagen, ich kenne keine dynamische Übersetzung, die das gekonnt hat. Weil die Sprache ist ja besonders flüssig. Aber das gibt nicht den Urtext wieder. Denn der Urtext hat für die ersten Leser nicht einfach so flüssig gewirkt. Und es kommt auch darauf an, wer gelesen hat. Zum Beispiel das Griechisch der neutestamentlichen Schreiber hat viele Anklänge ans Hebräisch. Und das war natürlich für Leute in Korinth, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, war das für sie ein sehr ungewohntes Griechisch. Also der Korintherbrief war nicht einfach flüssig zu lesen für sie, sondern da hat es einige Ausdrücke, da stutzt man, was bedeutet das? Das war also für die ursprünglichen Leser gar nicht so. Und es ist auch so, dass die Sprache ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, meistens im Neuen Testament ist es die Sprache, die Umgangssprache, die benutzt wird. Das sogenannte Koine Griechisch. Und nicht die Sprache, die gehobene Sprache der Philosophen und Schriftsteller. Aber zum Beispiel der Hebräerbrief ist einer der Briefe, der sich am allernächsten dem klassischen Griechisch annähert. Ist ein sehr gehobene Schriftsprache. Aber in welcher dynamischen Übersetzung merkt man das, dass die Sprache im Hebräerbrief eine sehr gehobene Sprache ist, im Gegensatz zu, sagen wir, zum zweiten Petrusbrief? Also das wird in gar keiner Übersetzung so realisiert. Also das ist eigentlich ein unerreichbares Ideal. Und es kann ja auch nicht, denn zum Beispiel die Wortspiele, die kommen ja alle nicht drüber. Ich habe schon erklärt, wie der Hebräerbrief beginnt mit Polymeros, Kai Polytropos, Palai, Hoteos, Lalesas und so weiter. Und dann kommen nochmals zwei Pi, dieses Feierliche an der Sprache, das kann man gar nicht auf Deutsch rüberbringen. Oder wenn Jesaja schreibt, Kilotaminu, Lotamenu. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Das ist natürlich ein schönes Wortspiel auf Hebräisch, weil Glauben und Bestand haben klingt praktisch gleich. Ja gut, eine wirklich dynamische Übersetzung müsste das Wortspiel rüberbringen. Aber das schafft ja zumeist niemand. Manchmal wird das versucht, gerade bei poetischen Texten, so etwas Poesie nachzumachen. Aber gerade das Typische kommt dann doch nicht rüber. Und vielleicht möchte ich nun sagen, gerade das, den gleichen Eindruck erwecken, kann zum Beispiel in einer wörtlichen Übersetzung je nachdem besser realisiert worden sein als in einer dynamischen. Eben wenn Buber als extrem wörtlicher übersetzt, die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, kann das vielleicht vom Klang viel mehr rüberbringen, dynamisch, als eine dynamische Übersetzung. Dann ein wichtiger Punkt, mit einer dynamischen Übersetzung kann man viel leichter und besser tricksen. Man kann also viel leichter den Gedanken verändern und dem Leser den Eindruck geben, das ist Gottes Wort. Ich will ein paar Beispiele geben. Hoffnung für, gute Nachricht. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir alle, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib Christi eingegliedert worden. Merkt man, wo getrickst worden ist? Wir sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib Christi eingegliedert worden. Wörtlich übersetzt die Elberfelder, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Das ist die Taufe mit Heiligem Geist. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt bei den Menschen, der sich bekehrt, dass er in den Leib Christi eingefügt wird. Weil Taufen im Griechischen bedeutet Einführen in ein anderes Element. Bei der Wassertaufe, das Einführen ins Wasser, bei der Taufe mit Heiligem Geist ist es Einführen in den Leib Christi, sodass man ein Glied am Leib Christi wird. Aber die gute Nachricht als eine ökumenische Übersetzung übersetzt, wir sind in der Taufe in den Leib Christi eingegliedert. Also das heißt, wer sich taufen lässt als Kind oder als Erwachsener, der wird dadurch in die Kirche eingegliedert, in den Leib Christi. Das ist natürlich getrickst. Aber eben weil sie das Wort durch den Heiligen Geist getauft, übersetzen sie nicht als Verb. Und dann sagen sie eben, in der Taufe, aha, eben die Taufe, die Wassertaufe, da hat der Heilige Geist das Eingliedern in den Leib Christi bewirkt. Oder gerade bevor wir in die Pause gehen, noch ein krasses Beispiel aus Zacharja 13. Zacharja 13, Vers 6. Zacharja 12 bis 14 geht ja um die Endzeit und die Wiederkunft des Messias. In Kapitel 12, Vers 10 heißt es, wie wenn der Messias kommt, das jüdische Volk wird auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, Zacharja 13, Vers 6, in der Elberfelder, und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. Zu ihm, das bezieht sich zurück auf diesen Durchbohrten, Zacharja 12, Vers 10, der wiedergekommene Christus. Nun, was hat gute Nachricht daraus gemacht? Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, Striemen an seinem Leib, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen wörtlich? Ganz wörtlich übersetzt. An deinem Leib. Die haben also Händen mit Leib wiedergegeben. Sie haben gedacht, wir nehmen den Inhalt heraus. Es geht da um jemanden, der irgendwie einfach verletzt worden ist. Also, Sie fragen, was sind das? Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, wird er sagen, das ist von einer Schlägerei mit meinen Zechbrüdern. Also, das ist unglaublich. Das ist echt Tricksen. Das steht nicht in der Bibel. Und das zeigt also, wie man unter dem Vorwand, dynamisch zu übersetzen, kann man zum Neuautor werden. Und da geht es letztlich um Gottes Ehre und Herrlichkeit, die da angetastet wird. Gut, also ein abschreckendes Beispiel für die Pause. Wir machen jetzt Pause bis 11.15 Uhr. So, wir haben uns erholt von dem Schock vor der Pause. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Mit einer dynamischen Übersetzung kann man viel leichter und besser tricksen. Eben unter dem Vorwand, ich habe mir zuerst überlegt, vor der Übersetzung, was sagt dieser Vers aus? Und dann habe ich diesen Gedanken ganz neu ausgedrückt. Und es war etwas ganz anderes. Noch vor guter Nachricht, Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzung, hat man ja begonnen mit diesem Typ Übersetzung. Da gehörte die Übersetzung von Jörg Zink dazu. Und auch schon Bruns hat ja in diese Richtung einen Weg gesucht. Aber Bruns schreibt dann noch im Vorwort, da wo er etwas ergänzt hat, um den Gedanken klar rüberzubringen, habe er Klammern gesetzt. Und das ist auch ein Punkt, wo man deutlich davon weggekommen ist. Also es wird übersetzt und man sagt, wir fügen noch das und das ein, einfach damit es verständlicher ist und schlussendlich den Gedanken ausdrückt, der ursprünglich gemeint war. Aber ohne zu kennzeichnen, was nun Hinzufügung ist, klärende Ergänzung. Und das führt natürlich dazu, dass man dann den Eindruck hat, ja, alles, was da steht, steht so im Grundtext. Aber würde man die Ergänzungen deutlicher machen, dann wäre das gewissermaßen ein Rechenschaftsbericht dem Leser gegenüber. Also das ist jetzt wirklich Ergänzung und musste hinzugefügt werden. Die alte Elberfelder, sogar als wörtliche Übersetzung, hat das ja getan, indem immer wieder durch Kursivdruck wurde deutlich gemacht, das musste im Deutschen ergänzt werden, steht aber im Grundtext nicht. Und selbst bei solchen Nuancen, ob nun vor Heiliger Geist der Artikel steht oder kein Artikel, solche Dinge wurden sogar gekennzeichnet. Und das hat tatsächlich große Bedeutung für die Übersetzung. Denn Heiliger Geist ohne Artikel, um ein Beispiel eben noch etwas deutlicher darzulegen, Heiliger Geist ohne Artikel hat mehr Bezug auf die Kraft des Geistes, während der Heilige Geist dann eher Bezug hat auf die Person, die göttliche Person des Heiligen Geistes. Und das kann sich entscheidend sein. Zum Beispiel in Hebräer 6, wo es darum geht, die einmal erleuchtet waren, geschmeckt haben das gute Wort Gottes, teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes, wenn die wieder abfallen, wie sie dann unter das Gericht kommen. Ja gut, und dann sagt man, das ist ein wiedergeborener Mensch. Nein, teilhaftig Heiligen Geistes heißt nicht, dass er den Heiligen Geist innewohnend hat, sondern dass er an seinem Wirken Anteil bekommen hat. Jeder Mensch, der unter das Wort Gottes kommt, in die Evangelisationsverkündigung kommt, wird teilhaftig Heiligen Geistes, insofern als der Heilige Geist ihm die Augen öffnet, ihm das Herz öffnet für Gottes Wort. Und so können also selbst solche Details eben von Bedeutung sein. Nächster Punkt auf dem Blatt. Als Grundprinzip jeder Übersetzung, ob wörtlich oder dynamisch, müsste gelten. Jedes Wort und jeder Gedanke im Grundtext sollte im Text der Übersetzung wiedergefunden werden. Der Übersetzer darf nicht zum Neuautor werden. Gut, man braucht vielleicht für ein Wort im Grundtext, braucht man vier Wörter in der Übersetzung. Ja, das wörtlich will ja gar nicht bedeuten, dass es für jedes Wort ein Wort gibt. Aber es geht darum, dass jeder Gedanke, der im Grundtext ausgedrückt wird, wieder rüberkommt. Nun, das haben viele schon erlebt in Hauskreisen und so. Da liest einer die Übersetzung, dann liest einer gute Nachricht. Und man merkt plötzlich, ja, aber der und der Gedanke ist gar nicht da. Es kann ja ganz anders formuliert sein. Und trotzdem kann man sagen, ja, aber der Gedanke ist da, In beiden Übersetzungen. Es ist alles vollständig da. Ganz anders formuliert. Gut. Aber wenn wir feststellen, der Gedanke ist gar nicht da im Text, dann merken wir, da ist ein Problem. Ein Beispiel aus Hoffnung für alle. Markus 8, Vers 35. Ich lese in der Elberfelder. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Das lese ich Hoffnung für alle. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Ist jeder Gedanke da? Also, man kann sich schon mal fragen, ob wer irgend sein Leben verliert um meinetwillen, ob das wirklich äquivalent ist, wenn man sagt, wer sein Leben für mich einsetzt. Ich würde sagen, es ist weniger, oder? Es ist schwächer. Aber tragischer ist dann, der Herr sagt, verliert um meinet und um des Evangeliums willen. Um des Evangeliums willen ist völlig weggelassen. Also da ist nichts Äquivalentes. Also wenn man würde umschreiben, und wer sein Leben einsetzt, auch für die frohe Botschaft, gut, dann wäre das ganz anders formuliert, aber es wäre drin. Aber der Gedanke fehlt, und das kann man nicht akzeptieren. Also jeder Gedanke müsste da sein. Man wird feststellen, bei der neuen Genfer Übersetzung, im Vergleich zu Hoffnung für alle, im Vergleich zu Gute Nachricht, wird das viel, viel strenger verfolgt. Dass trotz Neuformulierung möglichst jeder Gedanke rüberkommt. Also als Ziel wird das sicher dort deutlich stärker verwirklicht sein. Also der Übersetzer darf nicht zum Neuautor werden und er darf auch nichts weglassen. Aber zusätzliche Fußnoten sind in allen Übersetzungen sehr wichtig. Eben, das hängt damit zusammen, die Sprachen sind nicht deckungsgleich und so braucht es gewisse klärende Fußnoten. Heute ist es so üblich, weil seit so in den vergangenen Jahrzehnten ist das dynamische Übersetzen ist so richtig populär geworden, unter Linguisten allgemein. Und so ist es aufgekommen, die Ansicht, eine rechte Bibelübersetzung, eine wirklich gute Übersetzung, die muss dynamisch sein. Und so hat sich das immer mehr verbreitet, diese Verachtung der wörtlichen Übersetzungen, weil man sagt, das ist eigentlich linguistisch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nun, heute sieht man bereits eine neue Richtung in der Linguistik sich anbahnen. Und zwar von israelischen Linguisten, die in der jüngeren Vergangenheit begonnen haben, diese Art des Übersetzens unter den Evangelikalen sehr stark anzugreifen. Also, wir sehen, das ist auch wieder, war wieder ein Zeittrend, ein Zeitgeist, der vielleicht wieder eine Umkehrung erleben könnte. Nun, die dynamischen Übersetzer haben so gesagt, jede Übersetzung ist eigentlich schon ein Kommentar. Und darum ist das, was wir machen, das ist einfach nur ausgeprägter, aber das ist eigentlich das, was prinzipiell in der Übersetzung schon nötig ist. Nun, das ist nur sehr, sehr bedingt richtig, diese Aussage. Und zwar sagen diese israelischen Linguisten, wir wissen doch ganz genau, was eine Bibelübersetzung ist und was ein Bibelkommentar ist. Oder die denken an ihre rabbinischen Bibeln, da hat man den hebräischen Urtext, daneben die alten aramäischen Übersetzungen, die Targumim, und dann hat man in anderen weiteren Spalten haben wir alle möglichen Kommentare von Rashi und Eben Ezra und sonst noch weitere Kommentare. Alles in der Rabbinerbibel auf der gleichen Seite, so nebeneinander. Die sagen, wir wissen doch, was ein Kommentar ist. Eben Rashi, Eben Ezra und so weiter. Die großen Kommentatoren aus dem Mittelalter. Und wir wissen, was eine Übersetzung ist. Das konnten wir schon immer unterscheiden. Man kann nicht sagen, die Übersetzung ist ein Kommentar. Die Übersetzung ist eine Übersetzung, der Kommentar ist ein Kommentar. Natürlich ist es so, dass man in der Übersetzung gewisse Dinge durch Umschreibung schon etwas kommentierend klären kann. Aber das ist ja nur bedingt nötig, wenn man übersetzt. Und so sollte man zwischen diesen Bereichen doch klar unterscheiden. Beziehungsweise man müsste dann sagen, hier handelt es sich nicht um eine Übersetzung, sondern um eine Übertragung. Viele haben gesagt, als der Römerbrief herausgekommen ist, als Einzelschrift bei der Neuen Genfer, von der Neuen Genfer Übersetzung, wurde auch an alle Regierungsleute, hohen Regierungsleute in der Schweiz gratis geschenkt. Tolles Geschenk, Römer 13, oder? Die Unterordnung oder die Obrigkeit. Das passt, gut gepasst. Da haben viele gesagt, seit ich das gelesen habe, habe ich endlich einmal den Römerbrief verstanden. Das ist doch toll, ein tolles Zeugnis. Aber man muss sich eben im Klaren sein, es ist eine Mischung zwischen Übersetzung und Kommentar. Und das kann auch ganz gelungen gemacht werden, und darum ist es eine Hilfe gewesen. Aber man sollte wirklich unterscheiden, das ist eine Übertragung und das ist eine Übersetzung. Aber Übertragungen können uns helfen, Kommentare können uns helfen. Wir sollten alle Hilfsmittel, die wirklich hilfreich sind, sollten wir natürlich dankbar benutzen. Aber ich würde nie jemandem empfehlen, nimm eine Übertragung als deine Grundbibel. Weil wir da eine Mischung haben von Kommentar und Übersetzung und der Leser kann meistens gar nicht unterscheiden, was ist jetzt Kommentar und was ist Übersetzung. Also die Bereiche sollte man eben trennen. Aber die Neue Genfer Übersetzung wird sicher eine große Hilfe sein beim Bibelstudium. Aber ich würde empfehlen, das unbedingt zu benutzen in Ergänzung zu einer wörtlichen Übersetzung. Es kommt weiter dazu, die Person des Bibelübersetzers ist entscheidend wichtig. Ist der Bibelübersetzer bekehrt oder ist er ungläubig? Das reicht auch noch nicht aus. Man muss sich fragen, lebt er auch ein gottgemäßes Leben oder führt er ein Leben in der Sünde? Es gibt ja Leute, die meinen, Theologie studiert, Christsein perfektioniert. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist auch die Frage, ist der bibeltreu? Bibeltreu heißt, ist für ihn die Bibel als ganzes 100% Gottes Wort, Gottes unfehlbares Wort? Oder ist er liberal? Das kann in allen möglichen Abstufungen der Fall sein. Dann weiter ist eine Frage, hat er eine gute oder eine schlechte Kenntnis der Gedanken Gottes? Und das ist auch nicht abhängig davon, hat er Theologie studiert oder nicht. Denn was ist eigentlich ein Theologiestudium? Das meiste am Studium ist Studium rund um die Bibel. Ja, man studiert die Sprachen, die alten Sprachen, dann ist man ein Philologe. Ja? Dann studiert man Geschichte, nämlich Kirchengeschichte, Religionsgeschichte, Dogmengeschichte. Man ist ein Historiker. Und dann studiert man noch ein paar weitere Bereiche, aber es sind alles Bereiche rund um die Bibel. Jemand, der so ein Studium absolviert hat, hat damit noch nicht bewiesen, dass er die Bibel und Gottes Gedanken wirklich gut und gründlich kennt. Natürlich, das sind aber alles nützliche Dinge. Eine gute Kirchengeschichtskenntnis, eine gute Dogmengeschichtskenntnis, Das kann alles hilfreich sein, aber das sind nur Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Aber die geben noch keine Auskunft darüber, ob jemand eine gute oder eine schlechte Kenntnis der Gedanken Gottes hat. Und dann kommt natürlich auch dazu, ist es noch eine Frage, ist es ein guter oder ein schlechter Philologe? Es ist eine Tatsache, dass die meisten Theologen schlechte Philologen sind. Und die Kenntnis hat sich in den vergangenen 150 Jahren ganz drastisch nach unten entwickelt. Also wer im 19. Jahrhundert Theologie studiert hat, der hat noch oft eine sehr gründliche Hebräischkenntnis gehabt und Griechischkenntnis. Da wurde also ein Niveau verlangt, das heute ganz, ganz tief unten ist. Aber das hängt natürlich zusammen mit der liberalen Theologie. Solange man überzeugt ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist man auch motiviert, die Grundsprachen zu lernen. Nicht wahr? Ein Hebräisch-Dozent hat seine Vorlesungen so begonnen: Meine Damen und Herren, wir lernen jetzt die Sprache, die Gott gesprochen hat. Ja, und so wird das Studium begonnen. Aber wenn man von einer modernen Theologie ausgeht, oder modernistischen Theologie, die sich modern gibt, dann hat das nicht mehr dieses Gewicht. Und darum sind viele Studenten gar nicht mehr motiviert, die alten Sprachen gründlich zu lernen. Und wenn sie sie dann gelernt haben, brauchen sie sie nachher nicht mehr. Man muss mal schauen, wenn die 10 Jahre im Pfarrdienst gestanden sind, was noch übrig ist. Die können ihre Konjugationen nicht mehr und die Grammatik kennen sie nicht mehr. Gut, einfach um das zu zeigen, dass also auch hier ein Problem vorliegt, ist es überhaupt ein guter oder ein schlechter Philologe? Ein weiterer Punkt: Durch die dynamischen Übersetzungen werden Begriffe oft durch Umschreibungen umgesetzt. Das ist interessant, wenn man verschiedene Übersetzungen einmal nebeneinander hat. Und dann sieht man sofort, die Dynamischen brauchen viel mehr Wörter. Zum Beispiel bei der Neuen Genfer Übersetzung führt das sogar zum Ergebnis, die braucht am allermeisten Wörter. Ja gut, eben weil ein Gedanke ausgeführt wird in mehreren Wörtern eben durch Umschreibungen. Möglichst so, dass der Gedanke rüberkommt, klar. Nun, das hat aber eine Konsequenz. Dadurch entsteht beim Leser eine Begriffslosigkeit. Wenn zum Beispiel in der Gute-Nachricht-Übersetzung rechtfertigen so übersetzt wird, Römer 5, Vers 1. Ich lese zuerst wörtlich und dann in der Umschreibung. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gute Nachricht, Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Aus Glauben ist umschrieben mit, wir verlassen uns ganz auf ihn. Und rechtfertigen ist ein Begriff, den sowieso niemand versteht. Also hat man gesagt, Gott hat uns angenommen. Nun, durch diese Umschreibungen entsteht eine Begriffslosigkeit. Also der Leser weiß gar nicht mehr, was ist Rechtfertigung. Die Reformatoren im 16. Jahrhundert, die haben diesen Begriff entdeckt. Und das hat in Europa geknallt. Deswegen. Das war ja das große Bedürfnis. Wie können wir bei Gott, vor Gott gerecht sein? Wie kann der Mensch vor Gott gerecht sein? Und die katholische Kirche hat gelehrt, die Kirche kann euch das eingießen, tröpfchenweise, wenn ihr die Messen besucht und Messopfer bezahlt und so weiter und all eure Pflichten tut, dann bekommt ihr tröpfchenweise immer mehr von der Gerechtigkeit Gottes. Und die haben entdeckt, die Rechtfertigung ist ein Akt Gottes, Der Erfolg, wenn der Mensch im Glauben das Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt. Und dann ist der Mensch gerechtfertigt und nicht tröpfchenweise. Und dadurch entsteht eine völlige Gewissheit. Nun, rechtfertigen, natürlich ist das ein schwieriges Wort. Aber wenn man das überall in der Bibel immer wieder liest, mit der Zeit merkt man, was das Wort bedeutet. Der Sinn ist nämlich der, jemanden für gerecht erklären. Oder wenn ich mich selber rechtfertige, dann versuche ich zu zeigen, dass ich Recht hatte. Ja, das ist sich selber rechtfertigen. Wenn Gott uns rechtfertigt, dann sagt er, du bist gerecht in meinen Augen. Alle Schuld weg. Aber das ist nicht das Gleiche, wie Gott hat uns also angenommen. So gehen diese biblischen Grundbegriffe des Evangeliums gehen verloren. Und dadurch, dass sie in Umschreibungen aufgelöst werden, kann man sie nicht mehr fassen. Ein Begriff kommt ja gerade daher, dass wir das greifen können. Rechtfertigung ist ein Wort und wir können das fassen. Rechtfertigung, Versöhnung, das können wir fassen. Ob wir dann wirklich genau verstehen, was Versöhnung ist, das ist noch eine andere Sache, aber dann müssen diese Begriffe eben geklärt werden, sodass wir über Versöhnung sprechen können, über Vergebung, über Auserwählung, über Zuvorbestimmung. Diese Begriffe sind da in der Bibel, aber sie werden aufgelöst. Zum Beispiel Epheser 1, wenn ich jetzt schon gesprochen habe über Zuvorbestimmung. Ich möchte das heute jetzt aber nicht erklären, was Zuvorbestimmung anbetrifft. In Epheser 1, Vers 4, in der Guten Nachricht heißt es, er liebte uns schon, bevor er die Welt schuf. Für ihn gehörten wir mit Christus zusammen vor aller Zeit. So hat er uns dazu erwählt, sein Volk zu sein und heilig und fehlerlos vor ihm zu stehen. Da haben wir wenigstens den Ausdruck Erwählung. Aus freiem Willen entschloss er sich, uns als seine Kinder anzunehmen. Aber da steht im Grundtext, er hat uns zuvor bestimmt. Zur Sohnschaft. Der Begriff der Zuvorbestimmung ist verloren gegangen. Und eben durch diese Umschreibung entsteht eine Begriffslosigkeit. Und durch die Begriffslosigkeit entsteht eine gewaltige Unschärfe in der Lehre. Es ist also irgendwie so wie Nebel, so unklar, keine scharfen Konturen sind mehr da. Dann eben auch das Gefühl einer Unverbindlichkeit des Gotteswortes. Man bekommt das Gefühl, gerade so im Hauskreis, der eine liest so, man kann so sagen und es wird alles fließend. Ja? Und dadurch entsteht das Gefühl der Unverbindlichkeit des Gotteswortes. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und wenn wir denken, wir müssen ja viel denken an die nächste Generation. Das werden die sein, die das in der nächsten Generation das Zeugnis übernehmen als Christen. Ja, aber wenn die nur noch in dieser Begriffslosigkeit und Gedankenunschärfe aufwachsen, was können die weitergeben nachher? Dadurch ist es vorprogrammiert, dass biblische Grenzlinien, biblische Barrieren fallen, verflüchtigt werden. Und das ist typisch postmodern. Postmodern ist einfach so ein Schlagwort, um zu zeigen, wie unsere Jugend denkt. Es ist nicht wahr, meine Frau und ich, wir sind modern und unsere Kinder wachsen auf in einer postmodernen Umgebung. Aber das heißt, wir sind altmodisch und die Postmodernen, das heißt nachmodern, die sind modern. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Also modern heißt altmodisch und postmodern heißt modern. Die Postmoderne drückt sich aus durch Unverbindlichkeit. Sie ist unverbindlich, zusammenhangslos, etwas hier und etwas dort, unverbindlich. Wie geht die Kommunikation? Ein SMS meine ich natürlich. Ein SMS. Hoi, wie geht's?
Urs.
Das ist die Kommunikation. Und dann zurück kommt wieder so ein Schaff. Und man denkt, man hat Beziehungen. Unwahrscheinliche Beziehungen. Die sind gewaltig tief. Gut, wir haben uns verstanden. Ich will mich ja nicht lustig machen. Aber ich will einfach zeigen, das sind diese Möglichkeiten, die da angeboten werden. Und unsere Kinder wachsen so postmodern auf. Und sie denken, sie haben Kommunikation. Aber sie haben verloren. Sie haben an Tiefe in der Beziehung verloren. Die Beziehungen sind sehr unverbindlich, punktuell. Zusammenhangslos, man geht aufs Internet surfen. Das ist unwahrscheinliche Information, die man heute hat. Da kann man dort nachschauen, dort und dort und dort und dort, 2 Stunden. Und dann, was hast du jetzt davon gelernt? Ja, eben, ich habe viel Information bekommen. Aber die Information, wie sie dargeboten ist, ist völlig zusammenhangslos. Aber das stört niemanden. Man hat Information, aber sie ist fragmentarisch. Postmoderne. Etwas hier und etwas dort. Und das drückt sich dann so aus. Da kann ein Jugendlicher sagen, ich bin bekehrt. Und er glaubt an Reinkarnation. Das geht doch nicht zusammen. Natürlich, wieso? Ist doch kein Problem. Dass man widersprüchliche Dinge, die kann man nebeneinander stehen lassen und man empfindet es gar nicht als Widerspruch. Das hängt mit dieser Unschärfe zusammen. Wichtig ist nämlich, man fühlt sich wohl. Man muss sich wohl fühlen, das ist ganz wichtig. Dann stimmt alles. Also das so als ein kleines Plädoyer, um zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen. Wir müssen ja sehen, wo sind die Schwierigkeiten. Dann können wir uns überlegen, wie können wir das angehen? Wie können wir da überhaupt Hilfe geben? Sehr schwierig. Aber wir müssen uns das überlegen. Wir müssen helfen. Und wichtig ist weiter, die Übersetzungen ersetzen nicht Predigten, Lehrvorträge, Bibelkommentare, Sachlexika, persönlicher Austausch über Gottes Wort. Dass wir einander einladen, miteinander nicht nur über neue Autos und über Ferien reden, sondern dass wir einen geistlichen Austausch haben. Ganz wichtig. Und so können wir voneinander lernen. Epheser 4, 10 bis 16 zeigt, wie der Herr Jesus seiner Gemeinde Gaben gegeben hat. Lehrer, Evangelisten, Hirten und so weiter. 1. Korinther 12 bis 14 spricht auch über die verschiedenen Gaben. Ein Solo-Christentum geht nicht. Ich und die Bibel allein. Das ist gut im Alltag, aber das reicht nicht. Also, das brauchen wir zu unserer Bibel hinzu. Die Übersetzung, auch wenn sie voller Fußnoten ist und es eine Studienbibel ist, noch mit voll ausgeführten Kommentaren, ersetzt nicht all diese anderen Bereiche. Nun, wenn wir so über Übersetzung gesprochen haben, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum eigentlich nicht Bibelsprachen lernen? Ich kenne einen Juristen, der hat gesagt, ich habe nie Zeit gehabt, Hebräisch zu lernen. Das stimmt ja gar nicht. Der hat nur nie Zeit nehmen wollen. Ja, ist ja klar, oder? Wir haben doch alle gleich viel Zeit in der Woche. 7 mal 24 Stunden. Nur eine Frage, was finden wir jetzt wichtig und weniger wichtig? Und wir müssen ja entscheiden. Nicht alle können das Gleiche machen. Wir müssen vor Gott wissen, was ist mein Auftrag? Aber niemand kann sagen, ich habe keine Zeit gehabt, sondern wir müssen uns immer wieder Rechenschaft ablegen, was ist für uns wichtig. Und gerade junge Leute, die eine Begabung haben in diese Richtung, die sollten sich fragen, warum eigentlich nicht gerade die Grundsprachen lernen. Luther, von ihm gibt es ein wunderbares Zitat, wie er sich darüber geäußert hat, wir sollten hart über den Bibelsprachen und die gründlich lernen mit Fleiß und Eifer, das führt er ganz, ganz eindrücklich aus. Also er hat das sehr, sehr empfohlen. Das ist nicht für alle, aber ich sage gerade für die Fähigkeiten haben oder Möglichkeiten haben, warum eigentlich nicht gerade den Grundtext lernen? Und dadurch können sie der Gemeinde auch wieder dienen, wenn sie das in der richtigen Weise einsetzen. Aber sonst, wir haben viele Übersetzungen, wir können sie in Ergänzung brauchen, ist alles nützlich. Aber wir sollten wissen, wie man die Übersetzungen einordnen und gewichten soll. Und so ist sicher eine wörtliche Übersetzung als Basis, nicht eine extrem wörtliche, sondern eben das Maß, was die Elberfelder benutzt, hat sich wirklich bis heute als ein Idealmaß ausgewirkt. Und ich bin erstaunt, dass junge Leute sagen, diese Sprache verstehe ich überhaupt nicht. Und ich habe schon viel erlebt, dass ich irgendwo an Orten war, ich habe zitiert aus meiner Bibel, und dann haben die Leute gefragt, was ist das für eine Übersetzung? Die versteht man so gut. Das ist die alte Elberfelder. Komisch, eben, wie gewisse Leute, ich weiß nicht, sind die vielleicht geprägt gewesen durch eine etwas altertümlichere Luthersprache, die haben plötzlich gefunden, ja, das tönt so, man kann es besser fassen. Also mindestens für mich ein Beweis, so unverständlich kann sie nicht sein. Also man sollte eine gründliche Basis haben und die anderen Übersetzungen in Ergänzung benutzen. Mit den nötigen Vorbehalten, da wo wirklich ein Problem vorliegt. Denn bei der guten Nachricht wissen wir, da sind liberale Theologen am Werk gewesen. Bei der neuen Genfer Übersetzung ist das bei keinem einzigen so. Also das sind schon mal ganz deutliche Unterschiede. Und vielleicht noch zum Schluss ein Argument, wenn jemand kommt, eben dynamische Übersetzung, das ist eigentlich das Einzige, was heute noch gilt. So ist es auch eigentlich vertreten in dem Buch von Har Jung, welches ist die richtige Bibelübersetzung. Aber da muss man entgegenhalten. Schau mal, nehmen wir an, jetzt wird in der Wüste Judäa eine neue Höhle entdeckt, mit ganz geheimnisvollen Handschriften. Die hat man noch nie zuvor gefunden, solche Handschriften. Und jetzt werden die veröffentlicht, nicht unter Verschluss gehalten durch den Vatikan, sondern die werden veröffentlicht, wie man alle Qumran-Handschriften jetzt im Prinzip veröffentlicht hat. Was möchtet ihr, um zu wissen, was da Geheimnisvolles drinsteht? Möchtet ihr eine wörtliche Übersetzung oder eine dynamische? Alles klar. Da möchte doch jeder möglichst wörtlich, damit er sich ein Bild machen kann. Denn bei der dynamischen kann er es umschreiben und dann weiß ich sicher, dass das dasteht, was der Übersetzer denkt, was es bedeutet hat. Aber ich möchte wissen, was genau da drin steht, Geheimnisvolles. Also, dieses Argument kann auch deutlich machen, was der Vorteil ist bei einer wörtlichen Übersetzung. Nun kommen wir am Schluss zur Frage, welchen Grundtext sollten Bibelübersetzungen benutzen? Gut, in der Pause bin ich angesprochen worden. Das ist auch die große Frage, die man eigentlich an den Anfang stellen sollte. Und da habe ich gesagt, ja, das kommt jetzt dann noch, jetzt am Schluss. Das ist eine didaktische Frage, was man zuerst bringt und was am Schluss. Ich will das getrennt angehen fürs Alte und fürs Neue Testament. Beim Alten Testament ist es so, wir hatten vom Mittelalter her tausende von Handschriften. Das sind die sogenannten masoretischen Handschriften. Weil die jüdischen Rabbiner im Mittelalter, die haben die Bibel getreulich abgeschrieben, die haben Buchstaben ausgezählt, Wörter, Wortverbindungen, haben in den Abschriften das wieder nachgezählt und so haben die mit einer Perfektion überliefert, die wirklich einzigartig ist und ans Computerzeitalter erinnert. Denn mit Computer werden ja Texte so heute kontrolliert, durch Auszählen. Geht ein bisschen schneller, aber es ist das gleiche Prinzip. Nun, die Bibelkritik hat allerdings gesagt, ja, aber das sind ja Handschriften aus dem Mittelalter. Und wir hatten praktisch nichts, was älter war als das Mittelalter. Was ist denn vorher geschehen? Haben die auch so getreulich überliefert? 1947 bis 1956 wurden in 11 Höhlen in Qumran Schriftrollen bis aus vorchristlicher Zeit entdeckt. Und dann kamen noch weitere Funde dazu, in Wadi Murabba'at auf Masada und so weiter. Und seit der Qumran-Forschung ist nun Folgendes klar geworden. Es gibt nichts Besseres als den masoretischen Text. Und zwar hat dieser Mittelaltertext oft eine Orthographie, die altertümlicher ist als gewisse Handschriften in Qumran. Und zwar kann man die Orthographie etwa einordnen, es ist die Schreibweise des 7., 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Also ein altertümlicher Typ als viele moderne Handschriften in Qumran. Also zum Beispiel die Jesaja-Rolle aus dem Jahrhundert vor Christus, die vollständige, das ist bereits eine modernisierte Orthographie. Und der Mittelaltertext, obwohl 1000 Jahre jünger, repräsentiert einen deutlich älteren Stand. Es gibt natürlich noch den Text der Samaritaner. Dann gibt es den Text der alten Übersetzungen, zum Beispiel die griechische Übersetzung, die Septuaginta aus Ägypten. Aber es ist nun deutlich geworden, der masoretische Text übertrifft alle anderen Texte an Qualität. Und so ist es selbst unter liberalen Spezialisten heute, ich habe hier hingewiesen auf dieses große Werk, Fußnote 2, Dominique Barthélemy, das ist ein katholischer Gelehrter, Kritik textuelle de l'Ancien Testament, also Textkritik des Alten Testaments, in drei Bänden, sind drei so dicke Bände. Das ist die ausführlichste Information, die man bekommen kann über Handschriften und Unterschiede in den Handschriften. Und Dominique Barthélemy, obwohl er bibelkritisch ist, sagt, im Zweifelsfalle gilt immer der masoretische Text. Das ist unglaublich, da geht ein Textproblem nach dem anderen, wird durchgegangen. Der masoretische Text, der steht einfach über allem. Er hat die höchste Qualität und man hat einen Text gefunden in der Wüste Judäa, bis in vorchristliche Zeit, der entspricht diesem Mittelaltertext. Man hat ihn dort gefunden, man nennt ihn heute den vormasoretischen Text. Also, es ist das Beste und darum sollten Bibelübersetzungen sich heute weiterhin auf diesen Text in erster Linie abstützen, wie die früheren Übersetzungen, wie auch Luther selber. Luther hatte schon diesen Text. Natürlich kann man die alten Übersetzungen beiziehen, bei Problemen muss man alles, was man hat, aber man muss sich klar sein bei der Gewichtung, dass dieser Text, der MT, das Allerbeste ist. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament, weil hier beginnt eigentlich eher das Problem heute. Vor 20 Jahren hat noch niemand sich darüber gestritten, so in den Gemeinden, welchen Text sollte man eigentlich nehmen? Den Nestle Aland oder sollte man Textus Receptus nehmen oder, wer noch besser informiert ist, den Majority-Text? Aber heute gibt es ja die große Kontroverse. Welchen Urtext oder Grundtext, besser gesagt, soll man benutzen? Ich will die Begriffe klären für die, die das nie gehört haben. Textus Receptus heißt der überlieferte Text. Damit bezeichnet man die griechischen Handschriften, die man in der Zeit der Reformation zur Verfügung hatte. Die Reformatoren haben ja wieder auf den Grundtext zurückgreifen wollen, nicht mehr auf die lateinische Vulgata der Kirche, sondern sie wollten aus dem Grundtext verständlich für die Menschen übersetzen. Darum hat man zurückgegriffen und die Handschriften, die man damals zur Verfügung gehabt hatte, die bezeichnet man gewissermaßen als die Grundlage für den Textus Receptus. Aber im 19. Jahrhundert hat es eine Änderung gegeben. Man wollte noch ältere Handschriften finden. Und Tischendorf ist extra in den Sinai gegangen, wollte dort im Kloster suchen, ob er noch Älteres findet. Und da hat er ja den Text, den Sinaiticus, gefunden. Eine Bibelhandschrift aus dem 4. Jahrhundert, also etwa 350 nach Christus. Da ist er noch weiter zurückgestoßen, so alte Handschriften hatte man bisher noch nicht. Und diese Suche ist weitergegangen und man ist noch weiter zurückgekommen, im 20. Jahrhundert sogar bis ins 1. Jahrhundert. Zum Beispiel der P47, eine Papyrus-Handschrift, die kam in den 30er Jahren ans Licht, umfasst fast alle Paulus-Briefe, 80% ist noch erhalten, stammt nach der neuesten Datierung zwischen 75 und 100 nach Christus aus Ägypten. Das ist natürlich phänomenal. Und damit konnte man zeigen, das ist absolut ein Märchen gewesen, weil Kritiker haben immer gesagt, das Neue Testament ist völlig verändert worden. Hat eine Rezension durchgemacht im 4. Jahrhundert, wo das Christentum Staatskirche geworden ist. Da hat man alles, was der Kirche nicht gepasst hat, wurde aus dem Text herausgerissen. Und jetzt haben wir Handschriften zurück durch die Jahrhunderte bis ins 1. Jahrhundert. Wir sehen, das hat es nie gegeben. Es hat nie eine Textrezension gegeben, wo der Bibeltext verändert worden ist. Aber nun ausgehend von Tischendorf haben Gelehrte dann begonnen zu sagen, der bisherige Text, das ist natürlich eine spätere Erscheinung. Und wir wollen uns möglichst auf die allerältesten Handschriften abstützen. Und das hat dazu geführt, dass in Europa heute hochgehalten wird, diese Textausgabe von Nestle Aland, das ist der allerbeste wissenschaftliche Standard heute. Es gibt nichts Besseres, weil man diese alten Handschriften hier ganz deutlich berücksichtigt. Nun, in den letzten Jahren sind vor allem von Amerika her von Theologen Einwände gemacht worden, die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Der Textus Receptus, der Text aus der Reformation, der ist so verachtet worden, aber zu Unrecht. Der Text ist nämlich, widerspiegelt den Urtext viel besser. Und das kommt jetzt nach Europa hinüber und jetzt gibt es so einen Krieg. Nestle Aland Verfechter, Textus Receptus Verfechter. Ja, was soll man dazu sagen? Und jetzt muss noch erklären, der Mehrheitstext oder Englisch Majority Text. Man hat also Handschriften gesammelt. Heute hat man etwa 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Das ist unglaublich. Man denkt so, lateinische Klassiker, da ist man froh, wenn man von Cicero ein Dutzend Handschriften hat von einem Werk. Das Neue Testament, 5300 Handschriften. Aber der allergrößte Teil der Handschriften hat eine große Übereinstimmung und den nennt man eben Mehrheitstext. Und dieser Mehrheitstext ist sehr nah beim Receptus, stützt den sehr stark. Es gibt Unterschiede, aber sehr wenig. Darum können wir also Textus Receptus, Mehrheitstext, so ein bisschen auf die eine Seite nehmen und Nestle Aland auf die andere. Es ist aber wichtig, 90% im Neuen Testament ist absolut ohne Diskussion. Also 90% ist sowieso völlig, da weiß man wortwörtlich, das ist der Urtext. Da wird gar nicht diskutiert über ein Wort oder über ein Buchstabe. 90% ist diskussionslos. Das muss man ganz klar sehen. Es geht um 10%, wo es Unterschiede gibt. Und nun kann man sagen, in den vergangenen Jahren konnten sehr starke Argumente vorgebracht werden für den Mehrheitstext gegen Nestle Aland. Ich habe das ein bisschen zusammengestellt. Da können wir natürlich noch ein paar Stunden dafür verwenden. Aber einfach so, um etwas so in die Hand zu geben. Ich beginne mit Punkt 2. Der Nestle Aland, NA, stützt sich extrem stark auf sehr alte, aber zahlenmäßig wenige Manuskripte, die zudem geografisch eng begrenzt sind. Dass die Handschriften, je älter sie sind, näher dem Urtext herankommen, das ist klar. Das ist im Prinzip ja gut, wenn man möglichst alte Handschriften sucht. Aber das, wo Nestle Aland sich entscheidend abstützt, sind dann schlussendlich sehr wenige Manuskripte. Und die kommen hauptsächlich aus Ägypten. Aber wenn es einen Unterschied gibt, nur an einem Ort in Ägypten und die Handschriften an allen anderen Orten, in der Türkei, in Griechenland, in Italien, die sind einstimmig anders, dann muss ich mich fragen, ob das nicht ein Lokalkolorit ist. Oder? So lokale Färbung. Das ist ein schweres Problem, denn in der Textkritik hat man das Prinzip, je älter, desto gewichtiger. Je verbreiteter geografisch, desto gewichtiger. Aber da sind sie genau schwach. Gut, warum hat man aus der Türkei nicht auch so frühe Manuskripte und aus Griechenland und aus Italien? Weil das Klima ganz anders ist. In Ägypten konnten die gut erhalten bleiben, aber nicht in den feuchteren Gebieten wie Süditalien und so. Feuchter, meine ich, im Vergleich zu Ägypten, das 95% Wüste ist. Weiter, Punkt 3. Es hat nie eine byzantinische Rezension des Neuen Testaments gegeben. Das kann man heute ganz klar beweisen. Das war ein Mythos, ein Märchen. Und man hat gesagt, eben dieser Textus Receptus, ein Majority-Text, das ist ein Text, den hat man im 4. Jahrhundert geschaffen, künstlich. Und darum können wir uns nicht auf den abstützen. Und hat gesagt, das stimmt nicht. Es gibt kirchengeschichtlich keine Beweise, aber viele Gegenbeweise. So etwas hat es nie gegeben. Und jetzt hat man mit diesen älteren Handschriften auch gefunden, dass es auch Textus Receptus Lesarten gibt in den früheren Manuskripten aus Ägypten. Also eben, das ist also nicht ein Einschnitt im 4. Jahrhundert, sondern das kann man sogar selbst in Ägypten noch zurückverfolgen. Und dann kommt noch dazu, der drittletzte Punkt, Ägypten war stark in den frühen Jahrhunderten durch Irrlehren geprägt. Zum Beispiel durch die Gnosis. Und das muss man mit berücksichtigen. Wenn zum Beispiel Johannes 1, Vers 18, heißt es in den ägyptischen Texten, der Eingeborene, niemand hat Gott jemals gesehen, der Eingeborene Gott hat ihn uns kundgetan. Anstatt der eingeborene Sohn. Das konnte man durch eine kleine Änderung im Text, konnte man das ändern von Hyos auf Theos. Ja, die Lehre, dass Jesus Christus nicht der ewige Gott ist, sondern zu Gott geworden ist, das war in Ägypten sehr verbreitet. Und wenn man schreibt, der eingeborene Gott, dann kann man sagen, er ist zu Gott geworden durch Geburt. Später. Also nicht von Ewigkeit her. Aber das überrascht nicht, wenn das aus Ägypten kommt. Und so kann man das auch bei anderen Stellen, kann man das zeigen, zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 16. Anstatt Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, heißt es, er, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Eine kleine Änderung, Theos und er, der Hos. Theos, Hos, ja, kleine Änderung. Aber das ist das Gepräge von ihr Lehren. Und jetzt, der Majority-Text kann sich auf die allermeisten und geografisch weitest verbreiteten Handschriften abstützen. Nämlich ca. 95% der 5300 Manuskripte stützen den Text. Und das gibt ihm natürlich ein unglaubliches Gewicht. Der erste Punkt noch, der Nestle-Aland-Text ist eine künstliche Auswahl und Zusammensetzung von Lesarten, die so in keinem Manuskript vorkommen. Da wird also sehr eklektisch, wählerisch, mal wird das gewählt, das, das, und da wird ein Text zusammengesetzt, der aber eigentlich künstlich ist. Es gibt kein Manuskript, das eigentlich den Nestle-Aland-Text wiedergibt. Das ist ein Flickwerk, das es gar nirgends gibt. Also das heißt, man springt eigentlich von einer Lesart zur nächsten, ohne zu beachten, dass zwischen den Lesarten eine Kontinuität bestehen sollte. Und da hat man einen methodischen Fehler aufgedeckt. Im Majority-Text hingegen ist das genau gegenteilig. Da findet man auch unter den Lesarten, effektiv findet man das in den Handschriften. Im Zusammenhang bestehend, und es ist ein wirklicher Text, nicht ein künstlich zusammengesetzter Text. Und jetzt etwas aus einem anderen Fachgebiet, aus der Gräzistik, Forschung klassischer, griechisch-klassischer Literatur. Homer-Forschung. Homer kennt Ilias und Odyssee. Da hat man ja auch eine große Wissenschaft aufgebaut und die Handschriften gesammelt. Und man hat gemerkt, es gibt drei Texttypen. Es gibt einen gekürzten Text. Es gibt einen mittleren Text und es gibt einen verlängerten Text. Und die Gräzisten, die haben sich ja nicht interessiert für Neues Testament und neutestamentliche Handschriftenforschung im Allgemeinen. Aber die haben festgestellt, der mittlere Text ist der ursprüngliche. Es gab also die Tendenz zum Verkürzen und dann die mehr volkstümliche Tendenz zum Verlängern. Der mittlere ist der richtige Text. Jetzt übertragen aufs Neue Testament kommt das auf das heraus. Nestle-Aland hat meistens die kürzeren Lesarten gewählt. Das ist der gekürzte Text. Es gibt den verlängerten Text, das ist der westliche Text, aber der interessiert eigentlich sowieso niemanden. Da sind sich eigentlich schon alle einig. Und dann gibt es den mittleren Text, und das ist der Majority-Text. Das ist recht schlagend. Der entspricht in der Gräzistik dem Text, der eigentlich der wirkliche Text ist. Ich habe unten noch angegeben eine gründliche Arbeit zu diesem Thema von Robinson, New Testament Textual Criticism, The Case for Byzantine Priority. Das war ein Symposium, das im April 2000 stattgefunden hat. Also wirklich wissenschaftlich auf der Höhe ist. Da kann man also ganz großartige Argumente finden. Nicht für den Textus Receptus, sondern für den Majority-Text. Weil man muss sagen, in der Reformation hatte man begrenzten Zugang zu Handschriften. Jetzt haben wir zu 5300. Und so können wir durch die zahlenmäßig vielen Handschriften können wir den Textus Receptus noch ein bisschen verbessern. Aber es sind keine großen Unterschiede. Das muss man sich ganz im Klaren sein. Aber dadurch kann man noch deutlicher wissen, das ist der richtige Text. Und die zweite Angabe unten, Robinson, der gleiche Robinson und Pierpont, die haben ein neues Testament herausgegeben, The New Testament in the Original Greek, according to the Byzantine Majority Text Form, 1991. Das ist diese Bibelausgabe. Ihr könnt sie nachher anschauen. Es gibt nur ganz, ganz seltene Stellen, wo sie ein Wort mal in Klammer setzen. Um damit zu sagen, beim Vergleich von unzähligen Handschriften ist da eine gewisse Unsicherheit entstanden, weil das prozentuale Verhältnis so unklar war. Ganz, ganz selten. Aber das Allermeiste beim Text ist völlig klar. Und so könnte man also auch aus einer wissenschaftlichen Sicht sagen, dass das eigentlich die beste Grundlage wäre für den neutestamentlichen Text. Wir sind also nicht irgendwie so schwammig im Unklaren, sondern wir können wirklich sagen, das ist Gottes Wort. Wollen noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du zu uns sprichst. Du bist ein Gott, der spricht. Du bist das Wort, das im Anfang war. Und du bist Mensch geworden, um uns Gott zu offenbaren. Wir danken dir, dass du deutlich gesprochen hast durch die Schrift. Und wir sind nicht auf subjektive Gefühle und Visionen angewiesen, sondern wir wissen, was dein Wort ist. Wir haben es schriftlich in unseren Händen. Wir danken dir auch für die vielen Bibelübersetzungen, die uns eine Hilfe sind, wirklich zu verstehen, was du uns sagen willst, um das auf das Leben zu übertragen, auf die Gemeinde, auf die Evangelisation und unser Zeugnis, Herr Jesus, hilf uns, dein Wort mehr zu lieben und auch besser, immer besser da einzudringen. Und hilf uns auch, dein Wort in Klarheit weiterzugehen, zum Segen für dein Volk. Amen. So, jetzt kommt die Mittagspause. Da haben sich ja viele darauf gefreut.